Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Heute werden wir uns einem aus meiner Sicht, liebe Silvia, eher unerfreulichen Thema widmen. Gut möglich, dass du dem etwas Erfreuliches und etwas Positives abgewinnen wirst. Nun, aber es geht heute um das Alter. Und ganz ehrlich, ich werde in diesem Jahr meinen 60. Geburtstag feiern und jedes Mal, wenn ich es nur sage, erschrecke ich kurz, weil ich zum ersten Mal merke, dass ich alt werde. Und so lass uns also über das Alter sprechen und lass uns darüber sprechen, was es denn Positives, aber was es auch für Herausforderungen an uns stellt.
Ja, was mich von Anfang an inspiriert hat im Buddhismus, war, dass sie sagen, oder der Buddha sagt, es gibt natürliche Arten des Leidens, die gehören einfach zum Leben. Wenn man die nicht will, dann braucht man nicht zu leben. Dann kann man sich gleich umbringen. Ja? Und er sagt Geburt, Alter, Krankheit und dann Sterben und Tod als ein Komplex. Verlieren, was man liebt. Nicht bekommen, was man will. Bekommen oder erleben, was man nicht will und nie sicher sein vor Leiden, egal wie gut unser Leben im Moment läuft. Das fand ich schon mal ziemlich hilfreich. Also kein Gemecker, Alter ist kein Unfall, Krankheit ist kein Unfall, Sterben ist in dem Sinne, natürlich kann man bei einem Unfall sterben, aber es ist was, was zum Leben gehört. Und von daher finde ich das erstmal in Ordnung und in dem Sinne ist für mich Alter eine Lebensphase, die zum Leben gehört. Und ich fand auch immer sehr interessant, dass sie in Indien so sagen, es gibt verschiedene Lebensphasen, die Jugend, Spielen und Lernen, Erwachsensein, Verantwortung für andere übernehmen, also auch für die Gesellschaft, für die Familie, für die eigene Arbeit und dergleichen Verantwortung ist Erwachsensein. Und im Alter, und das hat mich wirklich überrascht, das gilt sogar für Frauen, im Alter gibt es eine Phase, wo es heißt, wenn die Kinder sozusagen groß sind oder die Kinder das Geschäft übernommen haben, darf sogar die Mutter sich zurückziehen und sich einem religiösen Weg widmen. Die darf in der Wohnung, also in der alten Wohnung wohnen, sie kann mit ihrem Partner zusammenbleiben und kann sich aber primär auf die Religion ausrichten. Das fand ich echt interessant. Und dann gibt es noch, wenn für sehr motivierte Menschen, auch in Indien, da dachte ich auch, hallo, das ist die zweite Phase des Alters, da können sie sagen, da werden sie losgesprochen von allen sozialen und religiösen Regeln und dürfen sich nur aufs Erwachen ausrichten, auf Befreiung, Moksha. Fand ich auch interessant. Befreit von allen Regeln auch der Kasten. Fand ich also inspirierend, als ich das hörte und dachte, ja, ich kann Alter als Lebensphase annehmen. Ich werde jetzt 74 im Sommer, also ich habe auch mit dem Alter zu tun. Bei uns war der Schock sehr, wir werden 70. Oh Gott, bei 60 ging es noch, aber das Gefühl, 70 zu werden und nachdem der Geburtstag rum war, war es irgendwie auch okay. Natürlich merke ich, dass meine Kräfte nachlassen. Ich bin nicht mehr ganz so beweglich, aber ich finde auch dieses Freisein von allzu vielen Verpflichtungen, finde ich auch eine große Befreiung. Und ich finde es sehr schade, dass in unserer Gesellschaft manchmal so ein Jugendhype ist. Also selbst die Senioren sollen doch bitte ganz sportlich sein und jeden Tag joggen gehen oder irgendwas Sportliches machen. Also wie ihr Alter ignorieren. Und das finde ich schade. Also ich finde, ich werde jetzt gerne alt, muss ich ehrlich sagen. Kann auch mit gutem Gewissen Aufträge, Anfragen und so weiter absagen und sagen, nein, das ist mir zu anstrengend, das möchte ich nicht machen. Und ich kann mehr mich dem widmen, was ich halt gerne mache. Und das wäre meine Empfehlung an alle, die älter werden. Was willst du noch machen mit deinem Leben?
Ja, ich glaube, die Dringlichkeit wird so deutlich, oder? Also ich das spüre jetzt, zumindest ich, dass die Dringlichkeit dessen, was jetzt noch, wie du sagst, was jetzt noch zu tun ist, sollte jetzt dann schon zeitnah getan werden, weil ich ja nicht mehr sagen kann, so wie früher, das mache ich mal irgendwann.
Also ich habe da so eine schöne Übung aus der tibetischen Tradition kulturell übersetzt. ich nehme den Tod als Ratgeber. Also das spielt schon ins nächste Thema vielleicht rein. Aber was würde ich in meinem Leben ändern, wenn ich wüsste, ich sterbe in 30 Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren, 3 Jahren, 3 Monaten, 3 Wochen und dann den Zeitpunkt immer näher herankommen lassen und dann zu spüren, was dann an Ideen kommen. Und ich habe gemerkt, Menschen sind sehr verschieden. Manche sagen, also näher als 3 Jahre geht gar nicht, dann kriege ich Angst. Andere sagen, ja, wenn ich das nicht bis 3 Wochen an mich rankommen lasse, hat es überhaupt keinen Effekt. Und ich mache die Übung, seit ich 30 bin. Nee, 35, etwa seit ich 35 bin. Immer wenn es um Entscheidungen geht, wo ich nicht klar bin, ob ich das machen soll oder nicht, umziehen, hier aufs Land ziehen. 1993, also vor 30 Jahren, mache ich das jetzt oder nicht? Ja, und dann habe ich immer gemerkt, mit dieser Übung wird mir klarer, was will ich noch machen, was will ich nicht mehr machen, vielleicht was will ich noch lernen, welche Angewohnheit will ich mir lieber abgewöhnen oder was will ich mir neu angewöhnen. Ja? Und jedes Mal war ich sehr viel klarer am Ende. Und diese Übung empfehle ich und gebe ich auch gerne weiter. Was würde ich ändern? Und ich weiß zum ersten Mal doch, das habe ich sogar mit 28 gemacht, da haben wir einen Film gesehen, Science-Fiction-Film, das Wasser in New York wird vergiftet durch einen Terroranschlag und die Menschen wissen ganz genau, sie haben nur noch eine Woche zu leben. Und wir haben das zu dritt angeguckt und ich habe mich gefragt auch, was würde ich noch machen in der einen Woche? Wir hatten damals eine Band, da haben wir gesagt, wir würden jetzt eine Woche lang Musik machen und uns freuen aneinander und an der Musik. Und die Nachwirkung von diesem Film war, ich mach nicht weiter mit meiner Arbeit. Ich will wissen, warum ich eigentlich lebe und wofür ich lebe. Und das war eine Unterstützung nach der China-Reise, die ich für dieses Jahr geplant hatte, 1977, nach Indien zu fahren und zu gucken, ob die was zu geben haben, was mich inspiriert. Also dieses Nachdenken über die Sterblichkeit schon mit, das war sogar 28, hat mir geholfen, meine Prioritäten zu klären. Und in dem Sinne finde ich, älter werden zwar eine Herausforderung, klar, aber ich habe in meiner Familie auch ein sehr liebevolles Umgehen mit Alter erlebt. Da wurde meiner Oma wurde halt geholfen und ab einem bestimmten Zeitpunkt haben wir halt Essen gebracht, wo das Kochen zu anstrengend war. Und es war in Ordnung. Die hatte wenigstens dann Zeit.
Hat ja vielleicht auch etwas damit zu tun mit diesem Eingebundensein in die Generationenabfolge. Kann das vielleicht sein? Also das stelle ich jetzt ja auch in so gerade in diesem Berliner Umfeld ein bisschen fest, also jetzt in meinem Umfeld, kennst du wahrscheinlich auch. Wir denken ja immer, wir wären ewig jung irgendwie aufgrund dessen, dass wir nicht so in die Generationenabfolge mitunter eingebunden sind.
Ja, ich denke, das ist ein Faktor. Ich meine, da ich einen guten Draht zu meiner Familie habe, bin ich halt regelmäßig hingefahren und erst vor 4 Jahren ist der letzte Bruder meiner Mutter gestorben, also aus der Generation über mir. Und der war bis zum Schluss noch fit. Aber da habe ich einfach mitgekriegt, da gibt es diese Veränderungen. Aber man konnte trotzdem noch was zusammen machen. Und bei anderen eben nicht so sehr. Die sind dann, andere sind dement geworden. Meine Mutter ist dement geworden. Aber mit Liedern konnte ich sie noch manchmal aufwecken. Und dann hatte sie offensichtlich Freude am Leben in den 3 Minuten, wo wir ein Lied gesungen haben. Ob das jetzt ein Marienlied war oder ein Maienlied oder ein Fasnachtslied, das war egal. Also es gibt auch im Alter noch Möglichkeiten, sich zu freuen. Und das wäre die Lehre aus meinem ganzen Leben im Umgehen mit Alter. Gucken, was kann man noch machen? Und auch über alte Zeiten reden. Ich habe mit meiner Oma da eine große Kiste von Bildern angeguckt aus ihrem ganzen Leben und habe ihr zum 70er ein Album geschenkt, wo ihr ganzes Leben drin war mit Stammbaum und ihren Urgroßeltern und Großeltern und Kinderfotos. Und das war schön. Also auch für mich als Kind. So ein eingebettet sein in eine Generationenfolge zu erleben. Also ich denke, das würde sehr helfen, wenn wir Beziehungen zu mehreren Generationen haben. Und ich weiß, wir hatten hier eine Zeit lang eine Nachbarin, die hat ihre Mutter geholt, weil die nicht mehr alleine leben konnte. Dann waren wir eine Zeit lang 4 Generationen hier. 2 kleine Mädchen, dann Frauen in unterschiedlichem Alter und eine alte Dame. Bis die dann nicht mehr alleine im Haus bleiben konnte, dann kam sie in ein schönes Altenheim. Also ich finde es sehr hilfreich. Und dann eben immer wieder zu gucken, worüber kann ich mich noch freuen? Und die älteren Menschen dabei zu unterstützen und natürlich auch für mich selber. Was macht mir noch Freude? Was mache ich gern? Und das dann auch zu machen.
Ja, ja. Und trotz aller Freude ist es ja trotzdem ein Abschied nehmen, oder? Also von den Dingen, gerade wenn du auch sagst, ich kenne die Übung selbst auch gut, weil ich mich schon immer gern mit dem Tod befasst habe, dieses, was wäre, wenn ich jetzt noch ein Jahr zu leben hätte. Aber die Fragestellung verändert sich ja ganz drastisch, je älter wir werden, weil die Antworten sich verschmälern. Ja, weil früher hatte ich das Gefühl, na, wenn ich jetzt noch ein Jahr zu leben hätte, dann würde ich jetzt nach Arizona aufbrechen, würde jetzt noch eine Weltreise machen und. Ja, aber dann so mit 60, wenn ich jetzt mich langsam der Frage nähere, habe ich das Gefühl, es liegt natürlich nicht mehr so aufgefächert vor mir, die Möglichkeiten. Sie sind bereits wie in einem Kartenspiel verkleinert.
Aber genau das ist ja die Herausforderung, dass ich nicht mich an dem Alter von 30 messe, sondern, das habe ich mal in einer Radiosendung gehört, mich an den Fähigkeiten, die noch da sind, freue. Und nicht mich vergleiche mit 30, sondern immer wieder gucke, was kann ich jetzt noch machen? Und nicht, was sollte ich machen können, wenn ich noch so gesund wäre wie mit 30 oder 35. Das ist wieder dieser Jugendwahn. Aber es hilft natürlich, wenn man mit älteren Leuten Kontakt hat, dass man das auch akzeptieren lernt. Ja.
Weiß nicht, ich höre das immer von sehr alten Menschen, aber manchmal glaube ich, stimmt es für mich auch, dass die Leute sagen, ja, meine Seele wird ja nicht alt. Ich fühle mich ja immer noch wie ein junges Mädchen oder ich fühle mich ja immer noch wie 35 und das ist ja auch eine ganz spannende Sache, aber die führt einen, glaube ich, doch manchmal auch in die Irre. Also für mich zumindest, weil manchmal denke ich, ich fühle mich eigentlich wie 35, aber das bin ich jetzt halt nicht.
Also ich erlebe das nicht ganz so. Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich nicht über mein Alter nachdenke, dann bin ich irgendwie alterslos. Mhm. Bestimmte Interessen ziehen sich durchs ganze Leben durch, zum Beispiel Interesse, Freude an der Natur oder an Musik oder am Singen oder so, das mache ich schon mein ganzes Leben gern. Oder lesen, seit ich lesen kann. Mache das einfach gerne. Ja, so. Aber jetzt nicht an ein bestimmtes Alter gebunden. Und wenn ich dann darüber nachdenke, Moment mal, wie alt werde ich beim nächsten Geburtstag? Oder jetzt ist schon wieder ein Jahr, also wenn dann Jahreswechsel ist, Moment, es ist nicht mehr 22, es ist jetzt schon 23 oder so, dann bin ich für einen Moment irritiert, weil mein Lebensgefühl ist nicht jahrgangsmäßig, sondern zeitlos. Aber eben nicht zeitlos jung. Aber eine gute Überlegung finde ich auch, warum man so ein Gefühl hat, es geht alles jetzt so schnell vorbei. Als ich 6 war, war ein Jahr ein Sechstel meines Lebens. Jetzt, wo ich Anfang 70 bin, ist es ein 70stel meines Lebens oder ein 73stel meines Lebens. Das heißt, subjektiv ist natürlich ein Jahr viel kürzer verglichen mit dem ganzen Leben. Und wir haben ja die Erinnerungen. Ja. Das fand ich interessant. Also nochmal zu den veränderten Fähigkeiten. Es fiel mir gerade wieder der Begriff ein. Ich freue mich an meinen altersgemäßen Fähigkeiten. Das fand ich so eine schöne Formulierung, dass ich die auch oft jetzt verwende und sage, ich freue mich an meinen altersgemäßen Fähigkeiten. Ich kann immer noch lesen, das wäre schlimm für mich. Wenn ich blind werden würde, dann würde ich mal jemanden holen, der mir vorliest. Aber ist natürlich schon toll, dass ich noch lesen kann. Aber dass ich jetzt nicht mehr joggen gehen kann, finde ich jetzt nicht so schlimm.
Ich auch nicht. Ja, ja. Was würdest du denn trotzdem Menschen empfehlen, die sagen, das Alter schreckt mich? Also, es gibt schon einen großen Schrecken, finde ich, in unserer Gesellschaft vor dem Alter.
Ja.
Ja. Und könntest du etwas empfehlen, vielleicht eine Übung, die jetzt nicht mit dem Tod zu tun hat, weil der erschreckt die Leute gleich noch mal mehr, sondern wie kann ich denn Schritt für Schritt, oder hilft vielleicht Achtsamkeit, oder was hilft denn? Du hast ja schon einiges aufgezählt, aber trotzdem, wenn jetzt jemand wirklich akute Angst hat vor dem Alter, die ja durchaus nachvollziehbar ist, weil nach dem Alter kommt halt der Tod. Das ist ja nicht zum Spaß. Und
also da finde ich einfach immer hilfreich kontinuierliche Beziehungen zu anderen Menschen. Also ich habe das mitgekriegt nochmal ganz, ganz, ganz direkt bei meiner Mutter, die war in einem Damenkegelclub. Da waren natürlich unterschiedliche Generationen, also zwischen, sage ich mal, 30 und 60. Und dann hat man schon gemerkt, dass manche dann nicht mehr so viel mitgemacht haben, aber sie kamen zu den Abenden. Das heißt, man hat mitgekriegt. Und es ist, hatten wir schon angesprochen, der Kontakt mit anderen ist unglaublich hilfreich, und zwar mit unterschiedlichen Generationen. Und zwar früh genug, sodass man eben sich noch jünger fühlt. Also ich bin jünger als die anderen und ich kann noch dies und das und jenes. Das ist auch bestärkend und inspirierend und macht Freude. Aber auch zu sehen, ja, die sind jetzt 5 Jahre älter, 10 Jahre älter. Und ich habe ein paar Menschen in meinem Umfeld, die Jahrgang 40, 42, 43 sind, einen ganzen Schwung davon, die werden alle 80 dieses Jahr oder sind letztes Jahr 80 geworden. Und ich pflege diesen Kontakt und mir tut es auch gut zu merken, die sind auch noch zum Teil ganz gut beieinander, aber natürlich bestimmte Dinge. Der eine hat einen Stock und die andere sagt, ja, meine Hüfte und mein Knie und so. Also Kontakt mit Menschen in verschiedenen Lebensaltern finde ich unglaublich hilfreich. Denn ich denke, allein das Gefühl, einsam und allein zu sein, ist das Allerschlimmste. Ja.
Ja. Jetzt sind wir erstmal momentan, muss ich erstmal nachdenken, die Einsamkeit und das Alter.
Ja, ja.
Weil das ist ja etwas, was ja gerade in den Großstädten grassiert, diese schreckliche Einsamkeit der alten Menschen.
Ja,
ja. Ich gebe dir in Berlin immer einmal im Jahr diesen Gottesdienst für diejenigen, die allein gestorben sind. Ich fand das also eine der berührendsten spirituellen Events überhaupt, die dazu gedenken, die einfach allein in ihrer Wohnung gestorben sind.
Ja. Und es gibt ja viele in Berlin. Wenn der Partner stirbt oder die Partnerin, dann behalten sie halt die Wohnung als was Vertrautes, aber leben alleine. Kinder wohnen an anderen Orten, wenn sie Kinder haben. Viele Leute haben gar keine Kinder mehr. Gerade in unserer Generation oder halt in unseren Generationen.
Ja, ja.
Aber ich meine, ich denke, das wäre auch ein großer Dienst oder eine große Hilfe, die Menschen, die sich ehrenamtlich sozial engagieren wollen, ältere Leute zusammenzubringen. Ja, und ich weiß, eine Freundin von mir ist eine Zeit lang immer in ein Altenheim gegangen und hat mit denen gesungen. Und die hat gesagt, es war unglaublich, wie die wach wurden plötzlich. Die hat natürlich auch darauf geachtet, welche Lieder die kennen und kleine Bewegungen angeleitet, aber manche blieben einfach auf dem Stuhl sitzen und haben sich so ein bisschen mitbewegt. Ja. Also, von daher, also ich denke wirklich, da hilft Meditation nur sehr begrenzt. Was hilft, sind Beziehungen, 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 Beziehungen. Selbst wenn man manche Leute ein bisschen anstrengend findet, das kommt ja, ist ja immer so, dass man nicht alle immer gleich gern hat, und Menschen verändern sich auch im Alter, manche werden ein bisschen sturer und manche werden ein bisschen nachlässiger, das ist dann auch ein bisschen nervig, aber was soll's? Beziehung, 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 das ist so wichtig.
Ja gut, dann lass uns doch einen Schritt weitergehen, und Alter geht ja auch einher mit Hinfälligkeit, mit Gebrechlichkeit. Krankheiten tauchen spätestens im Alter auf, wenn sie nicht schon zuvor in unserem Leben, Leben aufgetaucht sind. Und das sind ja schon große Herausforderungen. Im Buddhismus nennt man Alter und Krankheit und Tod die drei Götterboden. Wieso eigentlich?
Es gibt da die Geschichte vom Buddha. als der geboren wurde, also war er natürlich noch kein Buddha, als der junge Siddhartha geboren wurde, da hat ein Seher gesagt, das wird entweder ein Weltenherrscher oder ein großer geistiger Lehrer. Und der Vater wollte natürlich lieber, dass der ein Herrscher wird und hat ihn völlig beschützt aufwachsen lassen im Palast, sodass er keine Alten, keine Kranken, keine Toten gesehen hat. Und dann wollte er aber irgendwann mal als junger Mann, Ende 20, wollte er mal raus, ist er mit einem Bekannten oder mit einem, dem Mann, der seine Pferde versorgt hat, ist er raus aus dem Palast und dann sieht er plötzlich eine gebrechliche Gestalt, die mit einem Stock durch die Gegend tumpelt und sagt, was ist denn das? Das ist ein alter Mensch. Ja, werde ich auch alt? Natürlich. Edler Prinz, auch ihr werdet alt. Ein bisschen später sieht er jemand, der draußen sitzt und gar nicht mehr gehen kann und Geschwüre im Gesicht hat und so. Was ist denn mit dem los? Herr, der ist krank. Kann das mir auch passieren? Ja, natürlich. Und dann sieht er irgendwann eine Gruppe, die so ein Leichenzug mit einer Bahre und einem Toten. Was ist denn das? Warum bewegt er sich nicht? Ja, der ist gestorben, der ist tot. Werde ich auch sterben? Ja, natürlich wirst du sterben. Ja, aber dann will ich nicht so weiterleben wie jetzt. Und dann ist er nochmal im Palast zurück, hat nochmal überall rumgelaufen, hat seinen Sohn zum Abschied geküsst und ging gerade mit seinem Pferdehüter die Kleidung getauscht und ist in die Einsamkeit gezogen und wollte herausfinden, was eigentlich das Leben ist, wenn man alt und krank werden kann und wenn man sterben kann. Also in dem Sinne sind es Götterboten, die uns an Lebensgesetze erinnern und uns davor warnen, oder die Geschichte warnt uns davor, unsere Jugend zu verabsolutieren und Gesundheit zu verabsolutieren und zu glauben, Leben ist sozusagen ein Wellnessurlaub und wir bleiben immer jung und gesund und schön, wenn man nur die richtige Medizin hat und die richtige Ernährung und das richtige Umfeld und richtig Sport macht und so, dann wird man nicht alt. Ich habe mal echt in einem Seminar über Leben und Tod, habe ich das auch erzählt und sagt eine Teilnehmerin, aber Frau Wetzel, Sterben ist doch nicht notwendig. Das ist doch bloß eine Ideologie und wir sterben nur, weil wir glauben, dass wir sterben. Wir können ewig leben. Das war vor 25 Jahren. Ich habe die Frau angeguckt wie Auto und habe gesagt, und das glauben Sie wirklich? Ja, natürlich, das ist so. Ja, gibt's auch. Und ich meine, heutzutage gibt es ja wirklich Forschungen, dass wir 150 Jahre alt werden sollen können. Danke, möchte ich nicht unbedingt. Ja, oder manche Leute lassen sich ja inzwischen einfrieren und hoffen aufs ewige Leben in dieser Gestalt. Danke, danke ich nicht. Also ich finde es hilfreich, also deswegen auch die Generationenmischung und Leben in einer Welt, wo es Nachbarn gibt und andere Menschen gibt, die halt in anderen Lebenssituationen, Lebensphasen sind, dass man mitkriegt, das gehört zum Leben dazu. Und es ist einfach eine verdrehte Weltwahrnehmung und es ist illusionär zu glauben, wir könnten ewige Jugend und Gesundheit haben. Das ist vielleicht eine Folge dieser Industrialisierung, wo man mit Technik ja unendlich viel erreicht hat, dass man denkt, Menschen sind, werden auch manchmal so beschrieben, Menschen sind Maschinen, die müssen nur gut gewartet werden und gut versorgt werden, aber wir sind komplexe Systeme. Wir sind keine Maschinen. Und in dem Sinne finde ich es unheimlich wichtig, dass man sich auch mit Alter, Krankheit, Sterben auseinandersetzt. Und natürlich ist es schlimm, dass man krank werden kann, aber ich meine, meine Mutter wäre mit 60 am Herzinfarkt gestorben, wenn es nicht moderne Medizin gegeben hätte. So konnte sie noch 30 Jahre leben und davon 25 relativ gut. Das war schon toll, aber es verführt einfach zu einem überzogenen Erwartungen. Und ja, in dem Sinne sind es Götterboten, Alter, Krankheit, Sterben. Aber es war noch ein Götterbote, der Mönch. Es gibt einen Weg, wie man sich mit diesen Lebensgesetzen befreunden kann. Und ein Teil dieses Weges ist, des spirituellen Weges, dass man sich klar macht, das gehört zum Leben dazu. Und es ist nicht Pessimismus und negatives Denken und so oder Hilflosigkeit und Ohnmacht, sondern das ist Realismus. Natürlich kann man alles tun, was niemandem schadet, um gesund zu bleiben und wieder gesund zu werden, wenn man krank ist. Und ein Leben in Würde zu führen, aber zu erwarten, dass ich nie krank werde, ist einfach ein ungültiges Konzept.
Mhm, ja. Ja, lass uns doch, wenn wir gerade beim Buddhismus sind und bei der Legende von Buddha. Buddha selbst starb ja als sehr alter Mann, im Gegensatz jetzt zum Beispiel einem jungen Jesus, der als junger Mann ans Kreuz genagelt wurde. Buddha wurde sehr alt.
Ja,
wissen wir etwas über seinen Tod?
Ja, also es gibt eine Legende, man weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Eine Legende ist, dass er an einer Fleischvergiftung starb, weil er als guter Mönch einfach das Essen, was man ihm gegeben hat, gegessen hat. Und dann hatte er wohl Schmerzen und ist dann an dieser Fleischvergiftung gestorben. Es gibt auch eine Legende, dass das bewusst gemacht wurde von jemandem, der ihm feindlich gesinnt war, aber die Mehrheit denkt, er ist einfach an einer Fleischvergiftung gestorben, Anfang 80, Mitte 80. Mhm. Ich meine, Buddha war natürlich auch kein Revolutionär, kein Rebell, sondern er wurde zwar angegriffen von der indischen Kastengesellschaft, weil er in seinen Orden keine Kastenregeln kannte, sondern der Tag des Eintritts war sozusagen ein Wert und nicht die Kaste. Und wenn ein Unberührbarer oder einer aus der untersten Kaste vor einem Brahmanen ordiniert wurde, hatte der eine höhere Stellung als der Brahmane, der drei Tage später ordiniert wurde. Also das war schon eine große Revolution, aber ansonsten war er einfach ein freundlicher Mann, der versucht hat, die Menschen so da abzuholen, wo sie sind, würden wir heute sagen. Also Spiritualität kann eine große Hilfe sein, in spirituelle Praxis, zu akzeptieren, dass natürliches Leiden zum Leben gehört. Ohne uns passiv zu machen, ohne uns zu entmutigen. Wir sollen alles tun, was sozial, ethisch vertretbar ist, um uns und anderen ein gutes Leben zu ermöglichen.
Ja, dann sehe ich diesem Götterboden entgegen. Ich tue mir noch etwas hart. Ich glaube, ich erlebe die drei so eher als, ich weiß nicht, als strenge Zen-Meister. So erlebe ich sie ein bisschen so. Also sie fordern einem was ab. Sie bringen ja auch etwas in ein Leben, was schon zur tiefen Einsicht führt. Aber dass sie jetzt Götterboden sind, da tue ich mir noch ein bisschen schwer damit, aber ich finde es ein schönes Bild natürlich, es ist ein sehr schönes Bild und auch ein beruhigendes Bild, sehr beruhigendes Bild.
Ich meine, wir haben vielleicht wirklich manchmal falsche Vorstellungen von den Göttern, vielleicht durch die griechischen Sagen, die wir gehört haben. Die Götterboten sollen ja nicht uns verführen zu einem, oder unsere Sehnsucht nach einem Schlaraffenland stärken, sondern die sollen uns helfen, das Leben in Würde und mit einem realistischen Blick auf die Bedingungen innen und außen zu führen, in dem Sinne. Und da finde ich es hilfreich. Aber natürlich mögen, also ich meine, alle Menschen wollen glücklich, alle Wesen sogar, wollen glücklich sein und nicht leiden und das ist in Ordnung. Aber wenn es halt nicht so kommt, dann ist es wichtig, dass man mit dem Leiden umgehen kann und das Beste draus macht. Und das kann man lernen. Und am besten im Kontakt mit anderen Menschen aus anderen Generationen.
Okay, dann machen wir das mal so. Und ich würde vorschlagen, und natürlich wünschen wir uns das alle, dass es dazu auch eine Übung gibt, die uns mit dem Alter im besten Sinne versöhnt.
Jo, machen wir. Ja, und dann machen wir zusammen jetzt die Übung Tod als Ratgeber. Und zunächst schauen wir, dass wir einigermaßen stabil, aufrecht und entspannt sitzen, so gut es geht. Wir können die Haltung nochmal verändern. Und wenn sie für jetzt angemessen ist, bewegen wir uns einige Momente nicht und lassen die Gedanken frei schweifen. Und dann können wir auf unsere innere Haltung achten, unsere Absicht oder unsere Motivation. Warum will ich jetzt diese Übung machen und wozu, was wünsche ich mir da? Und wir warten einige Momente, was da an Gedanken, Wünschen auftaucht. Und jetzt ein Vorschlag, möge die Übung dazu beitragen, dass wir besser verstehen, was wir selber denken und fühlen, und mögen wir so auch mehr in der Lage sein, mit anderen zusammen das Leben zu leben, mit Wertschätzung und Zuversicht. Möge die Übung unser Herz öffnen und unseren Geist klären. Wir können jetzt ein paar Atemzüge dem natürlichen Atemrhythmus folgen. Und wer mag, kann beim Ausatmen Ja und beim Einatmen Danke sagen oder umgekehrt. Und dann lassen wir die schlichte Frage auf uns wirken. Was würde ich in meinem Leben ändern, wenn ich wüsste, ich werde in 30 Jahren, 20, 15, 10, 5, 3 Jahren sterben oder in 3 Monaten, 3 Wochen, 3 Tagen? Wir lassen im eigenen Rhythmus den Zeitpunkt des Todes näher rücken und achten darauf, was das in uns auslöst. Und wenn wir irritiert sind, dann stoppen wir an der Stelle und nehmen die Bilder, die Gedanken, die Gefühle zur Kenntnis. Was möchte ich noch tun? Was möchte ich noch erleben? Was möchte ich nicht mehr tun? Was möchte ich lassen? Das sind so Orientierungsfragen, die uns dabei helfen können. Was möchten wir noch erleben? Was möchten wir noch unternehmen, lernen? Und was möchte ich nicht mehr machen, nicht mehr tun? Womit will ich aufhören? Und inspiriert durch diese beiden Fragen, überlegen wir uns, was will ich in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht im nächsten Vierteljahr ganz konkret beginnen, anfangen, lernen, neu beginnen. Was fällt uns dazu ein? Wenn uns nichts einfällt, ist das auch in Ordnung. Und was will ich in den nächsten Wochen und Monaten, im nächsten Vierteljahr nicht mehr tun? Was will ich lassen? Vielleicht auch weniger tun? Und dann die nächste Frage, wer könnte mich dabei unterstützen? Welche Menschen könnten mich dabei fördern, unterstützen, begleiten? Wer fällt uns da ein? Und dann bringen wir diese kleine Übung auf den Punkt mit der Frage, was ist mir jetzt aufgefallen, deutlicher geworden, klarer? Was hat mich berührt, inspiriert? Und wir warten freundlich, aufmerksam, was für Bilder, Worte, Sätze da auftauchen. Und zum Abschluss widmen wir unsere Erfahrung, wir teilen sie mit anderen, wir formulieren einen Wunsch, wie sich diese Überlegungen, dieses Nachdenken über Tod als Ratgeber auf uns selbst auswirken soll, aber auch auf die Menschen, mit denen wir zu tun haben, vielleicht sogar mit allen Menschen. Und ein Vorschlag, möge die Übung dazu beitragen, dass mir meine Prioritäten klarer werden. ich dem, was mir wirklich am Herzen liegt, mehr Raum gebe. Und dem, was mich einengt, blockiert, was mir nicht gut tut, etwas weniger Raum geben. Möge die Übung dazu beitragen. Mögen alle Wesen glücklich sein.